Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Am Samstag steht das 264. Franken-Derby an und deswegen möchten wir natürlich auch heute im Rahmen des Gegnergesprächs hier bei Total beklubbt auf meinsportradio.de mit einem Fan des gegnerischen Vereins sprechen, auch wenn er, ja, natürlich überhaupt keine Sympathien für Nürnberg wahrscheinlich hegt. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass sich ein Fan der Spielvereinigung Greuther Fürth gefunden hat und deswegen begrüße ich jetzt erstmal herzlich willkommen Danny.
Servus. Ich habe Sympathien für Clubfans.
Für Clubfans reicht ja schon mal, ne? Man muss ja den Verein nicht unbedingt gut finden. Wir wollen zum einen natürlich über das Derby sprechen, das am Samstag ansteht, wollen aber vorher noch so ein bisschen auf die aktuelle Saison in Fürth schauen, die ja, das kann man glaube ich so ganz ohne Umschweife sagen, bestimmt nicht so verlaufen ist, wie ihr euch das gewünscht habt. Aktuell steht Platz 16 zu Buche, der Relegationsplatz. Ihr seid auswärts noch ohne einzigen Sieg. Ich hatte im Laufe der Woche schon mal geguckt, die Tabellen, ja, der Tabellenplatzierungsverlauf ist nicht sonderlich gut. Ihr habt lediglich an den ersten beiden Spieltagen oberhalb der letzten drei Plätze gestanden. Machen wir es kurz. Es ist nicht das, was du dir sicherlich erträumt hast.
Ich hätte aber vorsichtiger sein müssen mit meinem Traum. Ich habe letztes Jahr am Ende der Saison gesagt, ich will wieder um was spielen. Ich habe bloß nicht gesagt, um was. Weil letzte Saison war für uns ja sehr langweilig, weil es um nichts ging. Aber dass es jetzt um einen Abstieg geht, das hat sich keiner erwünscht und erhofft und träumen lassen. Das trifft das komplette Umfeld eigentlich ziemlich schockierend.
Auffällig sind ja so ein paar Geschichten. Ich hatte schon die eklatante Auswärtsschwäche angesprochen, aber vielleicht erstmal auf die komplette Saison geschaut, ist vor allen Dingen eben besonders auffällig, dass Fürth fast keine Tore schießt. 25 sind es jetzt in 24 Spielen. Wenn man sich auch anschaut, wer die besten Torschützen sind, dann stellt man fest, dass es zwei Verteidiger sind, die jeweils 4 Saisontore erzielt haben, wobei da glaube ich der Pokalwettbewerb mit drin ist. Letzten Endes das ganz große Problem, das Fürth plagt?
Durchaus. Also es ist also nicht über die komplette Saison hinweg. Am Anfang der Saison war es vor allem halt auch eine Defensivschwäche, wo wir irgendwie jedes Spiel komplett unnötige Gegentore kassiert haben. Aber je länger die Saison geht, desto mehr hat sich die Defensive stabilisiert, ohne dass sich die Offensive merklich verbessert hat, muss man sagen. Und jetzt in den letzten Spielen ist es halt tatsächlich so, wir kassieren tatsächlich kaum Gegentore, das mit von einer Ausnahme abgesehen, schießen aber fast genauso wenig und so gewinnst halt auch keine Spiele dann. Und das ist halt aktuell schon unser größtes Problem doch.
Ja, es ist so ein bisschen ja ein Schneckenrennen auch um den Abstieg geworden, genauso wie es ein Schneckenrennen um Platz 3 geworden ist. Wenn mal einer gewinnt, dann gewinnen dummerweise auch gleich noch zwei andere. So geschehen ja im Prinzip auch am letzten Spieltag, als ihr Braunschweig geschlagen habt. Aber da hat dann eben auch Aue beispielsweise gewonnen und deswegen ja dann nach wie vor der Relegationsplatz. Die Defensive hast du angesprochen, 35 Gegentore in 34 Spielen. Das ist jetzt kein sonderlich schlechter Wert, gerade auch wenn man in die oberen Tabellenregionen guckt. Da gibt es einige Mannschaften, die sich in ähnlichen Bereichen bewegen. Gerade zuletzt jetzt wirklich deutlich stabilisiert. Ein Gegentor in den letzten beiden Spielen jeweils gefressen, aber davor dann eben auch ein paar Mal die Null gehalten. Was ist passiert nach der Winterpause, dass Fürth auf einmal deutlich besser dasteht defensiv?
Das wird, denke ich mal, der Einfluss von neuen Trainer sein, tatsächlich. Das hat man schon am Ende der Hinrunde gesehen, wo wir dann 1-0 gewonnen haben, daheim gegen Heidenheim, nur in der letzten Sekunde ein Gegentor gegen Darmstadt kassiert haben und so weiter. Dass der Fokus von Janosz Radoki, der wurde dann von Damir Buric dann komplett weggeworfen, auf die Defensive gelegt erstmal. Weil er hat halt auch gesehen, dass wir in den ersten Spielen ständig 3 Gegentore kassiert haben. Zum Beispiel in Kiel gegen euch, in Kaiserslautern, daheim gegen Ingolstadt im Pokal auch wieder 3 Gegentore. Und da haben wir dann halt auch in der Winterpause sehr daran gearbeitet, dass das einfach nicht mehr passiert, dass wir auch hinten sicher spielen, dass wir keine unnötigen Gegentore kassieren und uns dann halt im Zweifel die wenigen Tore, die wir schießen, dafür reichen, nicht zu verlieren oder mit Glück zu gewinnen. Und das muss man sagen, auch wenn die Situation nicht gut ist, dass er das halt echt gut hingekriegt hat, der Neutrainer. Wenn man sich anschaut, wie unser Gegentor verlaufen ist und wie viel, mit Ausnahme von dem Ingolstadt-Spiel jetzt vor drei Wochen, dass wir halt echt kaum noch defensiv anfällig sind, wirklich. Und das ist halt wirklich gute Trainerarbeit gewesen, aus dem Hühnerhaufen, der am Anfang der Saison war, eine gute, stabile Defensive zu machen.
du hast es angesprochen, stabile Defensive, aber eben, wie gesagt, sehr, sehr wenig Tore. Woran krankt das Offensivspiel? Ist es tatsächlich einfach so, dass da vielleicht auch die Qualität fehlt? Ich hatte es schon angesprochen, gerade im Sturm gibt es jetzt nicht so den unbedingten Goalgetter. Aber es ist natürlich auch oftmals dann eine Frage, ob überhaupt Torchancen kreiert werden. Ich habe nicht so viele Spiele von Fürth in dieser Saison gesehen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass es ja entweder halt so ein bisschen an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor mangelte oder eben daran einfach, dass man den Ball gar nicht erst in die Gefahrenzone brachte.
Ja, da spielen einige Faktoren rein. Erstens natürlich, wie gesagt, wenn wir den Fokus vor allem auf der Defensive haben, dann geht natürlich nicht viel mit Euphorie in dem Spiel nach vorne. Und wenn wir dann nach vorne spielen, meistens ziemlich klischee-mäßig für Abstiegsmannschaften schnell nach vorne spielen und kontern, dann fehlt uns da halt dann tatsächlich auch, wie du gesagt hast, die Qualität eines wirklich starken Stürmers. Und das ein Serdar Dursun, der letztes Jahr noch 10 Mal getroffen hat, trifft dieses Jahr kaum. Und wir spielen halt vor allem mit schnellen, wendigen Spielern, die aber keine wirklich große Abschlussstärke haben. Die sind technisch stark, schlagen gute Flanken, haben aber keinen Abnehmer. Und das krankelt halt dann immer, wenn es Richtung 16er kommt, dass man da dann die entscheidende Idee, die fehlt dann. Bis dahin geht es eigentlich immer recht gut.
Was mir noch aufgefallen ist, als ich mir den Kader angeguckt habe und ja letzten Endes auch die Einsätze, war, dass es nur sehr wenige Spieler gibt, die ja quasi immer auf dem Platz standen. Es ist eine sehr hohe Fluktuation, die ich jetzt da einfach mal rauslese, innerhalb der Mannschaft. Ist das verletzungsbedingt passiert oder war das dann eben auch leistungsbedingt, dass man sehr oft umgestellt hat, weil man eben versucht hat, irgendwie das optimale System zu finden?
Ich denke, also wir hatten auch viele Verletzte, wenn ich jetzt an Nick Omladic denke, der ein großer Hoffnungsträger war, wenn ich jetzt an Mathis Wolli natürlich denke, Sergio Zarrara. Aber es ist halt auch vor allem tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass viel versucht wird, eine Formation zu finden, die halt auch wirklich Tore schießt. Das hat man auch in der Abwehr gesehen, wobei man da halt mittlerweile eine Formation gefunden hat, die defensiv stark steht, mit einer starken Viererkette und einem, zwei guten Männern davor. Und da gibt es dann halt auch aktuell wenig Fluktuation. Da die einzige Fluktuation in dem Bereich ist, wenn Spieler verletzt sind. Aber vorne ist es halt tatsächlich so, da wird halt jedes Jahr, jedes Spiel fast etwas verändert, in der Hoffnung, dass irgendjemand für mehr Durchschlag in Richtung Tor direkt sorgt. Und bisher hat sich da noch nichts Entscheidendes getan. Also wird es wahrscheinlich wieder einige Veränderungen geben.
Du hast es angesprochen, ja, eine massierte Defensive mit dann auch ja guter Deckung noch davor. Bevor wir dann auf die Derby-Historie vielleicht auch noch ein bisschen blicken, lass uns jetzt schon mal so ein Stück vorausschauen auf Samstag. Das ist nämlich was, das Nürnberg gerade gegen St. Pauli zuletzt sehr, sehr große Probleme bereitet hatte. St. Pauli ist da im 4-2-3-1 aufgelaufen, hat zwei defensive Sechser direkt vor die Abwehr gestellt und damit Möwald und Behrens komplett aus dem Rennen genommen. Und ja, wie gesagt, Nürnberg vor sehr, sehr große Probleme gestellt. Ist das ein Ansatz, den du dir vorstellen kannst für Samstag?
Durchaus. Ich habe leider nicht viel nicht von der ersten Halbzeit gesehen vom Spiel in Düsseldorf. Was ja auch ähnlich gewesen ist von der Ausgangslage her. Düsseldorf war zu den Zeiten, glaube ich, noch Tabellenführer. Aber wir spielen dann halt meistens mit einer wirklich zweikampfstarken Defensive und dann halt noch den 2 Meter großen Lukas Guganik als Sechser. Und wenn er fit ist, Jürgen Cesula oder Adam Pinter. Und das sind halt wirklich auch zweikampfstarke Spieler, die zur Not einen Spieler auch ausschalten können aus dem Spiel. Also nicht im Sinne von körperlich, aber halt wirklich aus dem Spiel nehmen. Und das klappt die letzten Spiele relativ gut. Wobei halt leider doch immer ein paar Schwächephasen drin sind, sonst stünden wir nicht im Abschiedskampf. Aber es ist definitiv ein Ansatz, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir erstmal schauen, vor allem in der Anfangsphase sehr viel hinten abzuriegeln und keinen großen Spielfluss beim FCN aufkommen zu lassen. Weil eins ist klar, wenn man den FCN wirklich ins Spielen kommen lässt, dann hat man keine Chance.
Ja, so geschehen ja auch im Hinspiel ein Stück weit. Ja, dann wissen wir ja jetzt schon mal Bescheid, wie es in Fürth aktuell so ein bisschen aussieht. Achso, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Jetzt hätte ich es fast vergessen, eingangs noch erwähnt, die Auswärtsschwäche. Woran liegt es denn, dass ja, Fürth wirklich so zwei verschiedene Gesichter zeigt? Das ist ja wirklich extrem. Ihr steht in der Heimtabelle auf Platz 3 und steht in der Auswärtstabelle auf Platz 18. Ihr habt erst 4 Unentschieden in 12 Spielen geholt, habt 8 Mal verloren. Das ist ja wirklich, das ist ja ein himmelweiter Unterschied.
Das kann sich niemand wirklich sehen. Und das ist auch nicht neu. Ich erinnere mich, letztes Jahr war es unter 2 Trainern fast das gleiche. haben wir in der kompletten Saison 2 Auswärtsspiele gewonnen, in Heidenheim und bei euch. Und die Jahre davor, also es gab mal eine Zeit, da waren wir gut als Auswärtsmannschaft, aber in den letzten Jahren, egal unter welchem Trainer, ich kann es mir nicht erklären, wieso, aber es gibt ja keine Auswärtsstärke mehr. Wir verlieren Auswärtsspiele ziemlich dämlich und man gewinnt fast kaum mehr auswärts. Im ganzen Jahr 2017 haben wir im Ligabetrieb, soweit ich mich erinnern kann, nur ein Auswärtsspiel gewonnen in Heidenheim.
Ja, das ist natürlich dann immer so eine Geschichte, wo man als Fan sehr, sehr ratlos dasteht. Vielleicht eben auch was im Kopf irgendwie stattfindet, denn es ist ja jetzt nicht so, dass man groß argumentieren könnte, dass das Fürther Stadion irgendwie so einen Betrieb machen würde, wie das vielleicht bei Dynamo Dresden der Fall wäre, den man deswegen ja dann immer gefühlt noch zwei extra Leute auf den Platz zuschreibt. Also am Ende vielleicht tatsächlich eine Kopfsache.
Kann sein, also ist durchaus möglich. Wobei die Frage dann bleibt, wieso das bei wechselnden Kadern, bei wechselnden Trainern durch die Bank eine Kopfsache bleibt. Aber ich weiß es ehrlich nicht. Vielleicht haben wir den falschen Mannschaftsbus, vielleicht die falschen Hotels. Das ist ein Mysterium, das ich echt mit allem Respekt nicht zu klären vermag.
Ja, vielleicht sollten wir mal investigativ ermitteln, irgendjemanden nach Fürth schicken und dann herausfinden, woran das liegt. Wir wissen jetzt, wie gesagt, erstmal Bescheid über die aktuelle Situation, wollen natürlich angesichts dieses besonderen Spiels für beide Seiten dann mal noch ein bisschen genauer auf das Derby, auf den Derby-Charakter schauen. In den letzten Jahren war ja oftmals die Spielvereinigung Greuther Fürth der lachende Sieger, egal unter welchen Vorzeichen das Spiel losging. Und mal gucken, wie es dieses Mal ist. Die Vorzeichen sind so klar, wie sie lange nicht waren. Ob das unbedingt was Gutes heißen muss, das werden wir gleich besprechen hier auf meinsportradio.de.
Die World Golf Championship in Mexico City. Malte Asmus, Felix Haselsteiner und die Kollegen von golfpost.de kommentieren den Schlusstag des Turniers für dich live auf meinsportradio.de. Sei dabei, wenn sich die Besten der Besten gegeneinander messen. Am 4. März ab 21 Uhr im Web und in der App. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Gerade eben habe ich mit Danny schon die aktuelle Leistung oder den aktuellen Leistungsstand vielleicht auch in Fürth besprochen. Jetzt wollen wir hier beim Gegnergespräch im Rahmen von Total Beklubbt natürlich mal über das Derby an sich sprechen. Es ist ja ein besonderes Spiel für quasi alle Fans des 1. FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und wir hatten in unserer letzten Ausgabe ja kurzzeitig so ein bisschen geschwankt und nicht so richtig Bescheid gewusst, wann Nürnberg denn überhaupt das letzte Mal zweimal das Derby in einer Saison gewonnen hat. Es war in der Saison 1977-78. Das ist weit vor unserem Geburtsjahr, Danny. Das war dann auch das Jahr, wo eben Nürnberg das letzte Mal das Auswärtsspiel in Fürth vorher gewann, so wie es jetzt diese Saison auch wieder gelungen ist. Das Derby, für dich sicherlich noch ein bisschen spezieller als für mich, weil du direkt vor Ort bist. Merkt man das Knistern schon?
Von Zeit zu Zeit. Also musst du geben, in der Phase aktuell, wo wir halt echt nicht gut drauf sind und vor allem, wo ihr so richtig gut drauf seid, die Vorfreude war schon mal größer, aber ja, ich habe mir jetzt gestern noch Karten besorgt und so langsam merken wir schon, dass die Vorfreude darauf steigt, vielleicht auch für eine Überraschung sorgen zu können und die Hoffnung, vor allem im Fanlager, ist halt auch ein wenig für ein kleines Wanken im Aufstiegsrennen zu sorgen, aber da sehe ich jetzt noch weniger Chance als, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall groß mittlerweile.
Du hast es angesprochen, diese Ausgangslage ist ja so extrem obskur und dann ist es eben trotzdem das Derby. Nürnberg führt die Tabelle an, Fürth steht auf Platz 16 auf dem Relegationsplatz. Wir haben es gerade angesprochen, noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Und jetzt kommt ihr eben nach Nürnberg, wir jetzt auch nicht unbedingt die absolute Heimmacht in dieser Saison. Vor dem Hintergrund, dass der Club halt immer noch ein Depp ist, gehen jetzt, glaube ich, bei allen Clubfans mittlerweile so ein bisschen die Gedanken dahin, oh Gott, wenn wir das jetzt verlieren und darauf ruhen so ein bisschen eure Hoffnungen, oder?
Also definitiv und es werden auch gewissermaßen Erinnerungen geweckt und an die Saisons 2011, 12 und 12, 13, als wir jeweils auch als krasser Außenseiter nach Nürnberg gefahren sind. und jeweils lachend nach Hause gefahren sind. Das war im Pokal das Spiel, das ist ja wohl allen noch bekannt, und dann auch das Bundesliga da in Nürnberg. Und da waren wir auch jeweils der größtmögliche Außenseiter und haben uns und von der Ausgangslage ist es halt ähnlich, wir können wegen wirklich. Jetzt, wenn man es mal rational angeht, wir gehen nach Nürnberg als Relegationsplatz gegen den Tabellenführer, wenn man einen Sieg rechnen würde oder einen Punkt gewinnen, das wäre schon ziemlich viel vermessen, auch wenn es ein Derby ist. Von daher, selbst in unserer Lage viel verlieren kann man da nicht, ehrlich gesagt. Und das ist halt so ein bisschen die Hoffnung, dass unsere Jungs ein bisschen mehr die Konzentration darauf legen können, was man gewinnen kann, nämlich den Rückhalt der Fans, eine Einheit im Abstiegskampf und weniger darauf, was zu verlieren wäre und was die Gefahr wäre, wenn man verliert, weil wie Sieg beim Spitzenreiter, da kann man eigentlich nicht mit rechnen, realistisch gesehen.
Ja, genau, das ist eben.
Darauf ruhen halt so ein bisschen meine Hoffnungen.
Ja, genau, das ist eben die umgedrehte Geschichte, ist eben die in Nürnberg. Und man hat eben das Gefühl, dass man jetzt alles nur verlieren kann. Es gibt eigentlich nicht so richtig, was man da gewinnen kann. Wir haben gerade eben im Off schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wenn man die letzten Jahre denkt, und wir haben, du hast ja auch gerade schon erwähnt, man hat ja jetzt doch, nachdem die Derbys davor rar gesät waren, jetzt einige hintereinander gespielt, durch eben die eine Bundesliga-Saison von euch, dann eben auch durch den Abstieg von uns und die jetzt mehrere Jahre gemeinsame, die gemeinsame Zeit mehrere Jahre lang in der zweiten Bundesliga. Es waren selten schöne Spiele. In Fürth meist noch ein bisschen besser als in Nürnberg. In Nürnberg war das irgendwie immer so eine Kampfgeschichte, immer so ein, ja, so ein Geacker, so ein Grottenkick auf gut Deutsch, bei dem es dann ja die wahlweise schlechtere Mannschaft eben auch geschafft hat, den Derby-Charakter aufs Feld zu tragen und die andere Mannschaft eben dann auch auf das eigene Niveau herunterzuziehen. Ist das was du so ein bisschen ja auch erwartest, dass wir keinen fußballerischen Leckerbissen sehen, sondern eben ein richtiges Kampfspiel?
Also man muss ehrlich sagen, von unserer Seite aus wäre es fast schon ein Erfolg, wenn man das spielerische Niveau wirklich nach unten ziehen kann, auf ein Level, wo wir wettbewerbsfähig sind, weil man muss ehrlich sagen, auch wenn mich das schmerzt, wenn es ein fußballisch hochwertiges Spiel wäre, würden wir deutlich verlieren. Und insofern müssen wir leider ein Kampfspiel aus dem Spiel machen und so Chancen produzieren, Chancen verhindern und um jeden Meter kämpfen, weil das klingt jetzt nach Phrasen, aber es spielt ja trotzdem der Vorvorletzte gegen den Tabellenführer und da kannst du nicht versuchen, fußballisch drauf einzugehen. Das würde nicht gut enden, daher auch wenn es nicht gut ist, also nicht schön ist, aber wir werden wieder ein Kampfspiel sehen, denke ich, und ich denke nicht, dass wir mehr als 2-3 Tore sehen werden und auch nicht sonderlich viele andere Ereignisse, außer Fouls und Kleinigkeiten und vielleicht die eine Rudelbildung oder aber großen Fußballgenuss darf man nicht erwarten in Nürnberg am Samstag.
Wir haben gerade im Off schon mal darüber gesprochen, kurz vor Weihnachten 2014 war ja so ein Spiel, wo man nicht so viel auf dem Platz erleben durfte, außer ja letzten Endes einer gelb-roten Karte für Schröck. 0-0 ging das damals aus. Erwartest du, dass es wieder so eine gallige Partie wird? Weil es gibt ja schon noch irgendwo so den Unterschied zwischen einem kampfbetonten Spiel und einem, in dem dann vielleicht auch so ein bisschen die Emotionen überkochen.
Ja, ich würde fast sagen, würde ich davon ausgehen, doch etwas intensiver werden als so 2014, weil es ist halt schon für beide Vereine gleichermaßen eine echt wichtige Situation. Gut, für euch natürlich, jetzt geht es um den Aufstieg und für uns um den Abstieg, aber es ist halt nicht so wie 2014, wenn ich mich erinnere, wo beide Vereine im Nichts der Tabelle landeten und um nichts wirklich spielten, sondern wir spielen halt beide wirklich um was, und zwar wirklich um viel Wichtiges. Und dementsprechend denke ich schon, dass die Spieler da mit viel Emotion, viel Leidenschaft reingehen. Und dass es halt tatsächlich ein belebteres Spiel zumindest wird. Kein besseres, aber ich denke nicht, dass es ein langweiliges Spiel wird wie 2014.
Ich glaube, was da vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt ist, ist durchaus die Kaderzusammensetzung, zumindest bei uns. 2014, wenn wir das jetzt einfach nochmal ranziehen, da standen viele, viele Leute auf dem Platz, die zwar um die Bedeutung des Derbys wussten, aber glaube ich dann eben vielleicht doch keine richtige Bindung dazu hatten. Also ob Andrej Cieluska jetzt wusste, was das Derby zwischen Nürnberg und Fürth wirklich bedeutet, wage ich zu bezweifeln. Natürlich weiß es Javier Pinola, aber jetzt gerade beim ersten FC Nürnberg doch einige Spieler, die ja mit dem Verein auch groß geworden sind, die in der Jugend womöglich schon mal das Derby gespielt haben. Mit Enrico Valentini sitzt der am meisten brennt, jetzt draußen durch die fünfte gelbe Karte, aber der steht dann im Fanblock. Ich glaube, es ist tatsächlich insofern vielleicht auch ein bisschen eine andere Situation, war es ja auch schon im Hinspiel, als dass man sehr, sehr viele Leute eben aus den eigenen Reihen jetzt dabei hat, für die das natürlich dann was anderes ist. Wie ist das bei Fürth?
Das kann man ähnlich sagen. Also 2014 war es natürlich auch nicht so, dass wir da keine Spieler hatten. Wir hatten einen Stefan Stolk, wie du erwähnt hast, der ist halt, was Andi Wolf für euch war halt, oder der Raphael Schäfer ist halt Stefan Stolk für uns gewesen. Und aber ansonsten haben wir auch einige junge Spieler. Wenn man jetzt an Patrick Sontheimer denkt, auch wenn er nur auf der Bank sitzt, der ist halt bis er im Profikader war, zu den Auswärtsspielen im Fanbus mitgefahren. Wenn man an David Raum denkt, der aus der eigenen Jugend stammt. Wenn man auch an Maximilian Wittek denkt, der jetzt nicht aus Fürth kommt, aber der halt als Fan von, also als schon sehr lange verwurzelter Fan und Spieler von 1860 München auch um die Bedeutung von Stadtderbys weiß. Also auch wenn Fürth und Nürnberg zwei Städte sind, ist halt was anderes als Hamburg gegen Bremen. Und es gibt halt echt einige Spieler bei uns, die wissen halt um die Bedeutung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch vom Trainer, vom Damir Buric, der aus, ich glaube, Split in Kroatien kommt. Und es kann mir keiner sagen, dass man in Kroatien nicht weiß, was ein Derby ist. Also wir kennen alle die Bilder aus Stadien in Kroatien und anderen Staaten aus der Gegend. Und dass da auch über die Emotionalität viel geredet wird und dass da auch die Bedeutung keiner unterschätzt und keiner nicht nachlebt.
Ja, das denke ich, sehen wir beide auf jeden Fall so. Mal gucken, wie es dann auf dem Platz zur Sache geht. Ich hoffe natürlich in allererster Linie, und ich denke, da geht es dir nicht anders, dass es auf den Rängen erstmal ruhig bleibt, dass wir nicht sowas erleben, wie wir es damals beim Pokalspiel erleben mussten, dass es dann am Ende in einer einem Platzsturm und einer kleinen Schneeballschlacht endet. Das war ja schon eine ziemlich depperte Aktion damals. Aber ja, ausschließen möchte man es leider Gottes nicht. Positiv, es soll nicht mehr ganz so kalt werden wie die letzten Tage. Insofern ist erstmal alles bereitet für ein hoffentlich packendes Derby, wie auch immer es dann ausgehen mag. Ich bedanke mich bei dir, Danny, für deine Einschätzung. Und okay, du darfst final noch dein Lieblingsderby küren, das dir als Kräuter-Fürth-Fan am besten gefallen hat.
Ja gut, das ist einfach, das 5-1.
Ja, habe ich mir gedacht. Ist bei mir nicht ganz so wenig überraschend. Ich glaube, ich mag tatsächlich das 2-1 vor, was, 2,5 Jahren am meisten, weil es so aus dem Nichts kam. Ich habe nicht so richtig damit gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen, und dann macht Füllkrug da auch noch so ein bisschen ein dreckiges Tor.
Kann ich verstehen. Das war auch sehr... Das war bei uns ja ähnlich 2015, das 3-2 auch so ein Tor in letzter Sekunde. Das ist halt schon ein echt anderes Erlebnis. Ne? Und sowas schweißt dann halt auch Fans und Mannschaft zusammen. Ne? So.
Ja.
Von daher kann ich diese Wahl kann ich definitiv verstehen, auch wenn ich mich nicht gerne daran erinnere, wie das Spiel war.
Das wird wohl immer so sein, egal wer da sein Lieblingsderby kürt. Solange man auf der anderen Seite sitzt, wird man es wenig gutheißen. Wie gesagt, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über das Derby zu sprechen. Ich hoffe, wir erleben ein packendes Spiel. Ich bin mir sicher, wir werden eins erleben. Wir werden vor allen Dingen ein volles Max-Morlock-Stadion erleben. Das war auch beim Derby zuletzt nicht immer selbstverständlich. Umso schöner, dass es dieses Mal so ist. Und dann wünsche ich euch, auch wenn ihr der große Rivale seid, natürlich noch eine erfolgreiche Restsaison. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr in der gleichen Liga spielen, ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so hoch. Von daher könnt ihr auch gerne in der zweiten Liga bleiben. Vielen Dank an dich. Und das war's mit dem Gegnergespräch bei Total Beklubbt für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann natürlich mit der Analyse des Derbys wieder, schauen dann natürlich auch mit einem Fan des nächsten Gegners, und das ist Arminia Bielefeld, auf die anstehende Partie. Und wie gesagt, bleibt uns treu, folgt uns auf Facebook, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, so rum heißt es richtig, abonniert den Podcast, und dann bis nächste Woche.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.